freue mich auch. Im Jahr 2008, ein paar Jahre zurück, startete Barack Obama seinen Wahlkampf. Und während einer Rede prägte er einen Satz, den die meisten wahrscheinlich von uns kennen. Er sagte, yes, we can. Yes, we can. Ja, wir können das. Wir schaffen das. Und nur ein paar Jahre später, mitten in einer der größten Herausforderungen der Nachkriegszeit, benutzte etwas abgewandelt, aber auch Angela Merkel, einen ganz ähnlichen Satz. Sie sagte, wir schaffen das. Yes, we can. Wir schaffen das. Und diese Sätze waren ja nicht irgendwie spontan oder so, dass sie sagten, naja, das ist mir gerade so eingefallen, sondern die waren ganz bewusst platziert. Und sie hatten so dieses Ziel, auf der einen Seite die Gemeinschaft eines Volkes oder einer Gruppe zu motivieren, zu sagen, ja, das, wir werden das gemeinsam hinbekommen. Und auf der anderen Seite aber auch den Einzelnen oder die Einzelne so zu ermutigen, zu sagen, ja, du kannst. Du schaffst das. Da ist etwas in dir drin, was es möglich macht. Und ich glaube, gerade dieser zweite Aspekt, diese persönliche Ansprache, ist etwas, was wir selber oder die meisten von uns immer wieder mal hören müssen. Dass jemand kommt oder jemand da ist, der dir sagt, du kannst. Du kannst. Du bist in der Lage dazu. Du hast die Voraussetzungen dafür. Ich glaube an dich. Und ich hoffe, dass du diesen Satz schon mal gehört hast, dass jemand zu dir kam und gesagt hat, der dich so ermutigt hat. Oder dass du ihn auch immer wieder mal hörst. Ich selber habe den Satz immer wieder gebraucht und gebrauche ihn eigentlich auch ganz gerne, zu sagen, du kannst das, du schaffst das. In den meisten Fällen, um meine Kinder zu ermutigen. Das sind so Sätze, die natürlich uns motivieren sollen und damit mit so einem Satz, du kannst, ganz kurz und prägnant, werden wir herausgefordert und gleichzeitig ermutigt. Wir sollen nicht stehen bleiben, sondern zu gucken, ah, was ist noch drin? Und damit meine ich gar nicht so, dass wir immer effektiver werden müssen und so die Mühle immer angekurbelt wird, sondern wir sollen uns etwas zutrauen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich, schon eine Weile her, aber so Jahr für Jahr immer dem nächsten Kind habe Fahrradfahren beigebracht. Ja? Und das ist ja so ein Skill, der für die meisten von uns jetzt selbstverständlich ist. Ja? Vielleicht nicht für alle, vielleicht fährst du auch nicht gerne Fahrrad, aber die meisten von uns haben das irgendwann mal gelernt und können auch Fahrrad fahren. Und das ist total selbstverständlich und auch nicht mehr schwer, wir denken auch gar nicht mehr so darüber nach. Aber wenn man so zwischen 3 und 7 Jahre alt ist und noch nicht Fahrrad fahren kann, dann kann das super herausfordernd sein, Fahrradfahren zu lernen. Es kann richtig ja, frustrierend sein. Es kann schmerzvoll sein, ist vielleicht anstrengend. Und in diesem Schmerz habe ich immer wieder beobachtet, dass mal dieser Satz kam, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe damit. Ich fahre nie wieder Fahrrad. Und dann braucht es ein Papa oder eine Mama, eine Oma oder ein Opa, ein Onkel oder eine Tante, oder ein Freund, der sagt, du kannst das, ich glaube an dich, du schaffst das. Und vielleicht mag es jetzt noch riesig aussehen, du kannst noch keine Kurven fahren, aber guck mal, ich kann dich schon 2 Sekunden loslassen und du fährst trotzdem weiter. Und was ich beim Fahrradfahren so unglaublich cool finde, wenn Kinder Fahrradfahren lernen, dann erweitert sich plötzlich der Radius, ihr persönlicher Radius extrem. Ja? Vorher konntest du, wenn du gerade nicht die Möglichkeit hast, ein Auto zu nutzen und einen Spaziergang machst, dann kannst du nur immer so einmal um den Block laufen, dann hast du die Kinder platt. Aber wenn sie Fahrrad fahren können, dann hast du die Möglichkeit, vielleicht mal in die Stadt oder in den Wald zu fahren und sagst, wow, wir kommen hier viel, viel weiter raus. Alles, was sie dann lernen, da wird der Radius unglaublich erhöht und in der gleichen Zeit kommt ihr doppelt so weit. Aber in der Frustration und dem Schmerz, wenn du das gerade lernst, dann siehst du das nicht. Da siehst du nicht, dass es vielleicht viel weiter gehen können, sondern dass alles, was du machst, nur anstrengend. Und das Verrückteste ist, dass dieses Gefühl, manchmal frustriert zu sein oder aufgeben zu wollen, dass wir das auch als Erwachsene mitnehmen und vielleicht die meisten sogar von uns noch kennen. Unser Leben ist oft so voll, dass uns die Motivation oder die Kraft für etwas Neues fehlt oder eine Erweiterung unserer Lebenswelt, ja? Dass noch was dazukommt, dass du sagst, ey, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Lass mich damit in Ruhe. Ich will mit meinen Ressourcen, mit meiner Kraft so am Ende und jetzt kommt noch jemand hier und sagt, ah, ich mache so eine Werberede für Mitarbeit und es ist voll cool, wenn er noch mehr Zeit hier in der Gemeinde verbringt. Und er sagt, boah, ey, ich brauche gar keine Erweiterung. Ich bin bedient mit dem, was mein Leben für mich ausmacht. Ich freue mich, wenn ich alles schaffe, was am Tag so vor mir liegt. Und alles, was dann neu ist, was herausfordernd ist, wo jemand auf euch zukommt, das hat dann von vornherein schlechte Karten, obwohl es uns vielleicht gut tun würde oder obwohl es vielleicht Segen in unserem Leben erweitern würde, wo wir sagen, ey, kann ich gerade nicht. Deswegen möchte ich mit euch heute über Begabung, Berufung und Mitarbeit sprechen. Und mal ein ganz kurzer Spoiler für die nächsten Minuten. Ich habe nicht vor, dich heute unter Druck zu setzen. Ja? Also kannst dich schon mal entspannen. Ich hoffe, du kannst dich entspannen. Ja? Es geht nicht darum, dir noch ein Päckchen mehr zu geben, sondern es geht darum, vielleicht ein bisschen von der Schönheit und von der Perspektive zu sprechen. Von den meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, weiß ich nämlich, dass unser Leben uns immer wieder an Kanten bringt, an so Schwellen, an wo uns Herausforderungen, Sorgen so intensiv beschäftigen, dass so viel Kraft flöten geht. Und das kann verschiedene Sachen sein. Es kann sein, dass deine Kraft tatsächlich nicht mehr reicht. Es kann sein, dass deine Finanzen nicht mehr reichen und dir Sorgen machen. Das kann sein, dass deine Zeit, einfach ganz faktisch, die Zeit, die du für dich und alles, was dein Leben braucht, einfach nicht ausreicht. Und ich möchte euch heute so eine kleine Perspektive für Veränderungen geben. Was wäre, wenn sich dein Leben nochmal positiv verändern würde? Was wäre, wenn du plötzlich mehr Kraft hättest? Weil du spürst, dass deine Zeit, deine Finanzen nicht nur dich und deine Familie segnet, sondern vielleicht sogar auch andere Leute. Und schließlich, und das fand ich so schön in diesem Bibelwort, was Andreas eben im Gebet den Bereichsleitern zugesprochen hat, zu sagen, wie kann es sein, wenn dieser Segen wieder zurückkommt, zu uns zurückfließt? In der letzten Woche habe ich über eine Begegnung von Jesus mit einem Mann gesprochen, der Matthäus heißt oder hieß. Er war Zöllner, ziemlich, wie soll ich sagen, es war kein besonders angesehener Beruf eher, weil er war so der, gehörte so zum Abschaum der Gesellschaft, weil er berufsmäßig Leute abgezockt hat. Und bei dieser ersten Begegnung spricht Jesus diesen Matthäus persönlich an und sagt ihm, Matthäus, folge mir nach. Er fordert ihn auf, was zu tun. Und wisst ihr, was das Verrückteste an dieser ganzen Geschichte ist? Dass Matthäus das wirklich tut. Er steht einfach auf und folgt Jesus nach. Er kennt ihn ja nicht. Er hat vielleicht über ihn schon ein bisschen gehört, aber so dieser erste Moment löst etwas in ihm aus, dass er sieht, alles, was ich mir für mein Leben erträumt habe, das Abenteuer, das Liebe, das Ermutigung, das Leidenschaft. Er sieht vielleicht, dass es um Freundschaft geht und nach der er sich lange gesehnt hat. Und letztlich auch Bestätigung, dass jemand sieht, was er tut. Und letztlich ist diese Beschreibung dieser Begegnung das, was im optimalsten Fall passiert, wenn wir auch heute noch Jesus persönlich kennenlernen. Dann regt sich etwas in uns. Und solange wir das noch nicht erfahren haben, diese persönliche Ansprache von Jesus, suchen wir. Wir bleiben da. Und also gibt Jesus diesem Matthäus die Bestätigung, die ja das, wonach er immer gesucht hat. Und ohne dass Jesus es sagt, spürt Matthäus plötzlich, ich kann. Ich schaffe das. Ich will es tun. Ich will Jesus nachfolgen. Und er tut es dann und geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich zu Jesus, ja, ich will dir folgen und ja, ich will es tun, was du sagst. Ich will mich von dir herausfordern lassen. Wenn du an mich glaubst, dass ich das schaffe, dann werde ich es ausprobieren. Und er weiß noch nicht, was alles kommt. Er weiß noch nicht, welche Schwierigkeiten auf ihn warten werden, aber er geht gehorsam mit. Und die spannende Frage in unserem Leben, die ich uns heute mal stellen will, ist zu sagen, wer oder was gibt dir eigentlich Bestätigung? Wer oder was sagt dir oder fordert dich heraus, dass du sagst, ich nehme das jetzt in die Hand? Irgendwie müssen wir uns ja alle motivieren. Ja? Wenn du nicht willst, dass deine Wohnung in einem kompletten Chaos und Ekel irgendwie versinkt, weil du weißt, dass es dir persönlich nicht gut tut, dass es vielleicht eklig ist oder dass du für Menschen Verantwortung trägst, dann räumst du auf, obwohl du keinen Bock drauf hast. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die putzen gerne, auch cool, die haben eine andere Motivation. Ja. Aber wenn du es nicht gerne machst, dann wirst du dich motivieren mit den Konsequenzen und wirst sagen, ja, ich mach's trotzdem. Oder wenn du checkst, dass du Geld brauchst für dich und deine Lebenskosten oder auch, weil du für andere Leute Verantwortung trägst, dann gehst du montags zur Arbeit, obwohl du keine Lust vielleicht hast, montags zur Arbeit zu gehen, weil das Wochenende so schön war. Du machst Sport, ja, und kennst vielleicht, ja, das gibt Schmerzen, ja. Also ich habe Schmerzen, wenn ich Sport gemacht habe. Und du machst es vielleicht und sagst, ah, ich will auch ein bisschen attraktiver aussehen oder ich will ausgeglichen sein. Also ringst du dich durch, dass du diese Workouts machst. Vielleicht spürst du auch so eine gewisse geistliche Motivation oder vielleicht der eine oder andere sogar einen geistlichen Druck und du sagst, ah, ich lese in der Bibel, ich bete, ich will irgendwas mit Gott machen, damit nichts Schlimmes passiert. Oder du denkst, ah, ich tue es, weil es mir persönlich gut tut und du bist motiviert. Und ganz häufig brauchen wir diese Motivatoren. Wir müssen wissen, was es macht mit uns. Und wir nutzen andere oder wir nutzen sogar unsere Disziplin und sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich ja dazu gesagt habe. Und dann schaffen wir Dinge und bewegen sie. Und es gibt Motivationen oder Motivatoren in unserem Leben, die sind sehr, sehr gut. Aber es gibt auch Beweggründe und Motivationen, die tun uns eigentlich im eigentlichen Sinne nicht gut. Wenn uns zum Beispiel Angst motiviert oder wir Angst haben und deswegen etwas tun, wenn wir etwas tun, weil damit wir Liebe und Anerkennung bekommen, die wir sonst nicht bekommen würden, aber die wir uns so sehr wünschen, dann kann es sein, dass diese Motivatoren uns schon so viel Kraft kosten und so anstrengend sind. Und deswegen ist mir ein Anliegen, dich mal zu hinterfragen, zu sagen, was motiviert dich eigentlich? Wo kommt deine tiefe Motivation her, etwas zu tun? Und glaubst du, dass das eine gute Motivation ist? Oder ist das eine Motivation, wo die Motivation dich schon zu viel Kraft kostet? Und du letztlich zwar im Ergebnis das bekommst, was du willst, aber schon bevor das losgeht, schon spürst, eigentlich tut es mir gar nicht gut. Dieser Matthäus erlebt mit Jesus die radikalsten Highlights seines Lebens. Es ändert sich alles, nichts bleibt mehr, wie es vorher war. Seine finanzielle Sicherheit, die vorher da war, ist vorbei. Stress und Langeweile, die vorher da war, ist vorbei. Aber er lebt jetzt in einer Unsicherheit, die aber getragen wird von dieser uneingeschränkten Liebe und Annahme von diesem Jesus. Und immer wieder passiert etwas Neues, immer wieder passiert etwas Herausforderndes. Und das Besondere ist, er ist nicht mehr allein. Das, was ihn vorher motiviert hat, zählt nicht mehr so viel wie das, was jetzt Jesus zu ihm spricht. Und am Beginn des Buches Jeremia im Alten Testament, über das ich heute noch ein bisschen sprechen möchte, beschreibt Jeremia sein Aha-Erlebnis, so diesen ersten Moment, wo Gott ihn persönlich motiviert. Aber wo Gott ihn nicht nur motiviert, sondern ihn auch krass herausfordert. Und um es vorwegzunehmen, Jeremias Antwort ist nicht so schnell und radikal wie die von Matthäus. Und vielleicht deswegen auch ein bisschen, ja, so können wir das ein bisschen mehr fühlen, weil er doch zögert. Ich lese euch mal 4 Verse vor aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 8. Der Herr sprach zu mir, Jeremia, schreibt er selbst. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Und schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Aber allmächtiger Herr, wehrte ich ab, ich kann nicht so gut reden und ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wo ich dich hinsende. Und du sollst sagen, was immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr, dir. Vielleicht wünschen wir uns manchmal diese krass direkte Ansprache von Gott. Ja? Und du sagst, boah, wie gut hatte der Matthäus das. Der hat Jesus gesehen, der konnte ihn anfassen. Er wusste, das ist kein Fake, das bilde ich mir nicht ein. Oder wie krass ist diese Nummer hier bei Jeremia. Ja? Der hört Gott richtig. Und noch darüber hinaus, er kann was sagen und Gott antwortet ihm auf das, was er sagt. Wie krass ist das denn? Der Himmel öffnet sich und Gott spricht genau das zu uns und zu dir. Das allererste, was er zu Jeremia sagt, zu sagen, ich kenne dich. Du bist nicht neu für mich. Ich kenne dich von Anfang an. Bevor deine Eltern dich kannten, habe ich dich schon gekannt. Was ist das für eine krasse, kraftvolle Wahrheit, wenn Gott das zu uns spricht, dass er zu dir sagt, ich kenne dich. Ich kenne seinen Namen. Er spricht Jeremia so direkt an und er hat dich so geschaffen, wie es ihm gefällt. Du bist nicht einfach nur so ein Zufallsprodukt und Gott hat mal gesagt, schüttel mal ein bisschen und was an Gaben und Begabungen tun wir da rein. Gott hat dich geplant. Und schon vor deiner Geburt wusste er das. Und sogar da war der Auftrag, das, was Gott dir so ganz spezifisch vorbereitet hat, schon das war dort klar. Und in dem Fall von Jeremia ist der Auftrag, den Gott für dich hat, oder für ihn hat, aber letztlich auch der Auftrag, den Gott für dich hat, viel, viel größer als das, was wir selber schaffen können. Wir müssen träumen. Gott sagt zu Jeremia, schon vor deiner Geburt habe ich dich bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft übergibst. Was für ein riesiger Auftrag, der doch von einer Person überhaupt nicht zu schaffen ist. Und so beantwortet Gott dem Jeremia seine Frage, warum er denn überhaupt mitarbeiten sollte, direkt zu Beginn. Gott bestätigt ihn in seiner Motivation, weil Gott Jeremia kennt, weil er ihn geschaffen hat, deswegen hat er einen Auftrag für ihn. Weil Gott dich kennt, weil er dich geschaffen hat, deswegen hat er einen Auftrag für dich. Und wenn du dir also diese Frage stellst, warum sollte ich mitarbeiten, dann kommt genau diese Antwort. Gott kennt dich, er hat dich geschaffen und du bist eine echte Freude für Gott. Er freut sich, wenn er dich anschaut. Und sein Auftrag, den er für dich hat, der ist wahrscheinlich zu groß für dich. Und wenn du schon wissen würdest, was er eigentlich für dich vorbereitet hat, würdest du sagen, nee, das ist mir ein bisschen zu viel, das möchte ich nicht so tun. Vielleicht ist das sogar so groß, dass du sagst, nee, das kann ich gar nicht schaffen. Und da fange ich auch gar nicht an, weil ich nicht scheitern möchte. Und wisst ihr was, so geht es Jeremia genauso. Er hört es, er sagt, Gott sagt ihm, ich habe dich gesehen, ich kenne dich, ich liebe dich, du bist super und du sollst zu allen Nationen sprechen. Und Jeremia steht vor Gott, schüttelt den Kopf und sagt so, nee. Aber das Besondere ist, er hat den Mut, das Gott auch wirklich zu sagen. Er sagt zu ihm, aber, allmächtiger Gott, du kannst alles, aber ich kann nicht gut reden. Und außerdem bin ich viel zu jung. Wenn jemand sagt, ich bin zu jung, dann sagt er nichts anderes, als zu sagen, ja, du kommst ein bisschen zu früh. Komm vielleicht mal später. Aber jetzt gerade ist zu voll. Passt gerade nicht so in meinen Lebensplan. Vielleicht, wenn alles sich ein bisschen beruhigt hat. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, dann kann ich darüber nachdenken. Aber die meisten von uns wissen, dieser Punkt kommt nicht. Ich habe gerade über einen Witz nachgedacht und dachte, den kann ich springen. Es gibt immer einen Grund, Nein zu sagen. Und diese Gründe können sogar ziemlich vernünftig sein. Ja? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Kraft. Ich bin zu jung. Mir fehlen die Ressourcen. Und wenn ich jetzt noch was von dem, was ich habe, abgeben muss, dann reicht es vorne und hinten nicht mehr. Aber letztlich gilt, wie bei Jeremia auch für uns so, was denken wir eigentlich über unseren eigenen Wert? Was denken wir über uns und unsere Identität? Jeremia schaut erstmal auf sich und dann schaut er auf das, wo Gott mit ihm träumen möchte. Zu den Völkern sprechen? Göttliche Botschaften weitergeben? Wie soll das überhaupt funktionieren? Ich kann nicht sprechen und ich bin viel zu jung. Auf mich hört eh keiner. Wenn ich was sage, passiert da sowieso nichts. Ich bin so mit mir selber beschäftigt, das kann ich nicht. Total lieb Gott, wirklich lieb, dass du an mich denkst, aber das kann ich nicht. Und Das Verrückte ist doch, diese Argumentation von Jeremia ist eigentlich total nachvollziehbar und vernünftig. Ja? Aber letztlich sagt er mehr über sich selber aus und wie er sich selber sieht, als das, was er wirklich kann, was Gott in ihm sieht. Ich kann das nicht, sagt er. Und Gott sagt, doch, du kannst. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Ja? Wir haben immer mal wieder Gründe, die wir anführen können, wenn wir mit so einem Auftrag oder wenn Gott zu uns spricht und sagt, hey, ich fordere dich heraus, das zu tun. Und dann sagen wir, ich kann das nicht. Oder du sagst, ich habe Angst davor. Ja? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Dafür bin ich nicht gemacht. Das entspricht nicht dem, was ich bin. Vielleicht sagst du auch ganz ehrlich, und ich finde es gut, wenn wir zu Gott ehrlich sind, zu sagen, Gott, ich habe da keinen Bock drauf. Keine Lust. Ich spüre da keine Motivation zu. Mein Leben ist eh schon voll. Und egal, wie nachvollziehbar so diese Gründe sind, es fordert uns heraus, wenn nämlich Gott sagt, ich habe einen Auftrag, für den du geschaffen bist. Ich habe was vorbereitet. Und wenn wir diesen Auftrag ablehnen, dann verpassen wir tatsächlich auch das Potenzial und auch den Segen, den wir erleben würden, den Gott schon für uns vorbereitet hat. Jesus erzählt den Menschen zu seiner Zeit ja viele Geschichten. Und eine kleine Geschichte, die erzählt er, wie Leute auch auf den Auftrag von Gott reagieren können. Ja? Oder wie Leute generell auch auf Gott reagieren können. Und er benutzt das Bild eines Bauern, der zur damaligen Zeit noch keine Landmaschinen hat, sondern hat so eine fette Tasche hier um sich rum. Da sind so das Saatgut drin. Und der Bauer geht immer mit der Hand wieder in das Saatgut und dann verteilt er den Samen auf dem Feld. Und aus Effektivitätsgründen macht er nicht jeden einzelnen Samen, steckt jeden einzelnen Samen nicht in die Erde, so in einer Reihe, sondern er verteilt es großzügig. Und man kann sich das Bild nicht so vorstellen, wenn man so über dieses Bild nachdenkt, dass jemand, der quasi so Samen auf das Feld wirft, das meiste landet da, wo es landen soll. Aber es gibt immer noch einiges, das landet daneben, zum Beispiel auf dem Weg. Erzählt Jesus. Oder zum Beispiel auf den Steinen oder im Gestrüpp. Und das, was auf dem Acker landet und da ist, wo es sein soll, das bringt richtig viel Frucht. Da freut sich der Bauer drüber und sagt, oh, super, ey, das ist genau da, wo es hin soll. Der Auftrag wird angenommen und es multipliziert sich, aber das ist nicht mit allen Samenkorn, so sagt Jesus, sondern es gibt auch manches, was auf den Weg landet. Und da kommen die Vögel sofort und fressen diese Samen weg. Und Jesus sagt, so ist es bei Menschen, die von Gottes Wort hören, aber letztlich nichts damit tun. Und der Feind kommt und frisst es sofort auf und dann bleibt nichts davon übrig. Und es war vielleicht einfach nur so eine kurze Begegnung zwischen Gott und dem Mensch, aber der Auftrag und die Einladung und das, was Gott für die Person vorbereitet hat, das ist sofort weg. Dann erzählt Jesus weiter und sagt, es gibt einige Samen, die fallen auf Steinen. Auf Steine und auf diesen Steinen ist so eine kleine Erdschicht und diese direkten Samen, die gehen auf, sie keimen, aber weil sie keine Wurzeln schlagen können, weil die Erddecke zu gering ist, verbrennen sie direkt bei den ersten Sonnenstrahlen. Und Jesus erklärt den Menschen, dass das ein Bild ist für Menschen, die Gott erleben, die ihn mit Begeisterung aufnehmen, sich freuen und sagen, oh, das ist total cool, mit Gott unterwegs zu sein. Aber wenn Anfechtungen und Prüfungen unseres Lebens kommen, Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, dann gehen sie wieder, dann ist es so, als würde diese kleine Pflanze direkt sterben und sie lassen von Gott ab und bleiben ihm fern. Und dann gibt es diese Samen, die in die Büsche fallen. Und auch die gehen mit Begeisterung auf und wachsen und wachsen und wachsen. Aber irgendwann wird der Platz eng. Und bevor sie Früchte tragen können, werden sie von den Dornen erstickt. Und auch da sagt Jesus, das sind Menschen, die von Gott hören, vielleicht den Auftrag verspüren, ihn aufnehmen, sich darüber freuen, spüren, wie viel Energie und Elan das gibt. Aber letztlich ersticken ihre Sorgen und Nöte das, was, oder die Freuden des Lebens, sagt Jesus, oder Reichtum, erstickt das, was Gott für sich vorbereitet hat und führt letztlich dazu, dass sich der Segen und das Potenzial, was Gott in die Menschen hineingesteckt hat, nicht so entfaltet, wie es vorgesehen war, sondern vor dem Ende schon zusammenbricht. Und damit spricht er über viel von dem, was Leute hier oder was wir hier erleben. Ja? Wir erleben Anfechtungen und Prüfungen. Wir erleben das, dass wir Dinge nicht richtig wahrnehmen oder nicht richtig wahrgenommen werden. Dass wir Sorgen haben. Oder dass, wenn es passiert, dass wir Reichtum haben oder unseren Besitz, dass uns das ganz schön einnimmt. Ja? Unser eigenes Haus, was da alles getan werden muss, damit das Haus in Ordnung bleibt. Unser Garten oder unser Fokus auf Spaß. Das ist was, was Jesus vielleicht heute sagen würde. Zu sagen, was sind denn unsere Prioritäten unserer Zeit? Und er sagt, es gibt 1000 Gründe, Nein zu sagen. Aber letztlich ist die Frage, wann bringen wir wirklich Frucht? Wann erleben wir wirklich diese Bestimmung, die Gott für uns vorgesehen hat? Und so antwortet Gott wieder Jeremia und sagt ihm, sag doch nicht, dass du zu jung bist. Und das ist so spannend, weil Gott jetzt der Meinung von Jeremia widerspricht. Rechnest du damit, dass wenn du betest, dass Gott dir sagt, nee, sehe ich anders. Das ist, vielleicht haben wir das gar nicht so auf dem Schirm. Weil wir denken, ich rede doch zu Gott, jetzt bin ich ehrlich und er muss mich doch verstehen und er sagt, nein, kein Grund. Nee, sehe ich anders. Das ist doch total spannend. Wie kann Gott sich das erlauben, dir zu widersprechen? Aber vielleicht kennt Gott dich ja besser, als du dich selber kennst. Und wenn er der liebende Vater ist, dann weiß er doch, was wir brauchen und was uns gut tun wird. Und so fordert er Jeremia auf, dass Jeremia seine Meinung über sich ändert. Stell dir vor, Gottes Meinung ist anders als die Meinung, die du über dich selber hast. Und dass sie vielleicht viel, viel besser, viel, viel größer ist als das, was du dir vorstellst. Und dann ist die Herausforderung für uns, für dich und für mich, immer wieder, dass wir unsere Meinung ändern und nicht versuchen, Gott zu überzeugen, dass er seine Meinung über uns ändern sollte. Und dabei bleibt es nicht, weil Gott ja Jeremia kennt. Und da ist es nicht so, dass er ihm sagt, ich nehme dich einfach nicht ernst, kleiner Junge, du hast überhaupt keine Ahnung, ich sage dir jetzt, was du zu tun hast, sondern Gott geht genau auf das ein, was Jeremia wichtig ist. Er geht nicht über das hinweg, was Jeremia ja tatsächlich als Schmerz empfindet, wenn er sagt, ich kann gar nicht reden, ich bin viel zu jung. Das ist nicht oberflächlich, ich habe keinen Bock, sondern das ist wirklich diese Sicht, wie soll ich das überhaupt schaffen? Nee, such dir lieber jemand anders, ich will dich nicht enttäuschen. Aber Gott schaut tiefer in Jeremia hinein. Er schaut tiefer als diese erste oberflächliche Rechtfertigung, warum es nicht geht. Er schaut viel tiefer als das, ich kann nicht sprechen, ich bin zu jung. Er sagt zu ihm, du sollst hingehen, wohin ich dich sende. Und du sollst sagen, was ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und ich werde dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Also Gott spricht hier so direkt zu Jeremia und er sagt ihm, du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben. Du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben. Ich weiß nämlich jetzt schon, wo ich dich hinsenden werde. Ich weiß jetzt schon, wie es da aussieht, was ich für dich geplant habe. Deine Aufgabe ist, dahin zu gehen. Aber ich weiß, wie es da aussieht. Und wenn ich dir sage, geh dorthin, dann geh dorthin. Du brauchst auch keine Sorgen zu machen, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Weil Gott sagt, ich werde dich mit Worten versorgen. Er sagt ihm, vor Menschen, was Menschen denken oder haben, davor brauchst du keine Angst zu haben, weil ich bei dir bin. Und jetzt kommt ein Punkt, den, da bin ich mir nicht sicher, ob wir so häufig damit rechnen oder womit Jeremia gerechnet hat. Gott sagt zu ihm, ich werde dich retten. Ich werde dich retten. Wann müssen wir gerettet werden? Aus was für Situationen müssen wir gerettet werden? Wenn es brenzlig ist. Wenn es schwer ist. Wenn wir Rettung brauchen, wenn wir alleine nicht mehr weiterkommen. All das sagt Gott zu Jeremia. Er sagt ihm, diese Zukunft, da wo ich dich hinschicke, das, was ich dir sagen werde, das bedeutet nicht unbedingt, dass es super easy für dich ist. sondern die Wahrscheinlichkeit, dass du an irgendeinem Punkt Rettung brauchst, ist richtig hoch. Also es wird gefährlich, es wird abenteuerlich, es wird aufregend, aber Überraschung, keine Angst, ich werde dich retten. Und dann kommt dieser ultimative Kick zum Schluss von dem, was Gott zu Jeremia sagt. Er sagt, das verspreche ich dir. Wenn der Schöpfer des Universums dir etwas verspricht, dann wird er sein Wort halten. Und wichtig ist zu wissen, dass wir wissen, was er uns verspricht. Also die Frage ist, wie findest du deinen richtigen Platz? Stell dir die Frage, was hat Gott schon in mich hineingelegt? Woran habe ich Spaß? Wo kann ich mich einbringen? Ja, heute haben wir die Bereichsleiter gesagt, wofür sie verantwortlich ist. Andreas hat diesen Workshop vorgestellt, in dem es darum geht, was habe ich schon als Begabung, wo kann ich sie einbringen, wo kann ich vielleicht erleben, dass es einen besonderen Segen gibt. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist auch, wozu sagst du Nein, wo Gott zu dir Ja sagt? Und wie sind deine Gründe, warum sagst du Nein? Wie würde Gott auf diese Gründe reagieren, wenn er zu Jeremia sagt, geh einfach nur dahin, wo ich dich hinsende. Sag einfach nur das, was ich dir sage. Ich werde dich retten und das verspreche ich dir. Möchte ich einladen, vielleicht so dieses nächste Lied, was wir jetzt singen. Das ist ein besonderes Segenslied. In diesem Lied zu hören und das als Bestätigung und ja, echte Ansprache Gottes an dich zu nehmen. Dieser Gott, der dir sagt, deine Angst braucht keinen Grund zu sein. Dass du dich die genaue Richtung kennst und weißt, wie es sich entwickelt, braucht keinen Grund zu sein. Nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist, braucht keinen Grund zu sein, sondern folge mir nach. Das ist das, was Jesus sagt und er verspricht uns, dass er uns nicht verlässt. Amen.